Ja, meine Damen, meine Herren, liebe Freundinnen und Freunde unseres Formates Stadtrats aktuell, heute wieder eine neue Ausgabe. Wir haben uns überlegt, dass wir, wenn viel Sitzungen sind, aber auch darüber hinaus, das immer mal wieder auch im Gespräch und im Dialog machen wollen. Heute sitze ich, also ich bin der Joachim Wollbergs in dem Fall, hier zusammen mit zwei langjährigen Stadträten, dem Thomas Thurow, der auch schon die zweite Periode im Stadtrat sitzt, und dem Ernst Zierer, der schon die zweite Periode im Stadtrat ist. Also wirklich Experten, die sich richtig gut auskennen. Diese Woche waren,
meinst du, dass wir Experten sind?
Nein, davon bin ich überzeugt. Wenn man sich so anschaut, was da sonst noch in dem Stadtrat rumsitzt, dann sind wir von der Brücke alle Experten. So, war natürlich nur ein Spaß, dass sich keiner auf den Schlips getreten fühlt. Diese Woche waren unendlich viele Sitzungen. Die Sitzungsunterlagen füllen einen ganzen Ordner. Das heißt, richtig viel Arbeit für alle ehrenamtlichen Stadträte. Und wir wollen ein bisschen berichten, was so die wichtigen Dinge waren. Das kann immer nur ein Ausschnitt sein, aber vielleicht erzählen wir ja über ein paar Themen, die für Sie und für euch interessant sind. Thomas, es war Umweltausschuss, also Ausschuss für Umwelt, Fragen Natur und Klimaschutz am letzten Dienstag. Da ging es unter anderem um die Energieberatung, und zwar die Weiterführung der Energieberatung. Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was sagen.
Ja, die Energieberatung Regensburg ist jetzt so, wird in Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem Landkreis geführt. Die hat verschiedene Aufgaben bekommen. Sie hat, die Stadt Regensburg hat sie mit verschiedenen Betrauungen belegt, unter anderem zum Beispiel die Entwicklung des neuen Rubinerhauses mit einem Energieentwicklungszentrum. Und unter anderem ging es im Umweltausschuss darum, die Energieberatung, die Energieagentur mit ihrer Beratungsfunktion oder zu ihrer Beratungsfunktion finanziell auszustatten. In den letzten Jahren hatten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich für ihre Wohnung und ihr Haus, ihr Eigentum beraten zu lassen. Einmal, indem man auf die Energieberatung selber zugehen kann, hier einfach eine Analyse der Stromkosten zum Beispiel, der Energiekosten über die Energieberatung analysiert wird. Und zum anderen aber auch die Energieberatung in die Stadtteile gegangen ist und vor Ort in den Häusern oder Wohnungen beraten hat. Dafür ist natürlich ein finanzieller Aufwand notwendig und der Stadtrat bzw. der Umweltausschuss hat die Mittel genehmigt für die Arbeit des nächsten Jahres. Zudem kriegt sie eine zusätzliche Aufgabe in der Beratungsfunktion, nämlich nicht nur Bürgerinnen und Bürger und Hauseigentümer zu beraten, sondern eben auch kleine und mittlere Regensburger Unternehmen und Vereine. Das ist eine tolle Aufgabe, vor dem Hintergrund, dass wir zu viel Energie verbrauchen und vor allem der Wärmeverbrauch in der Stadt, also der Energieaufwand für die Wärme, noch deutlich zu hoch ist und wir hier deutlich daran arbeiten müssen.
Prima, also eine tolle Sache für jeden quasi, für den Endverbraucher, für Geschäfte. Jeder, der sich energetisch besser aufstellen will mit seinem Gebäude, kann sich an die Energieagentur wenden oder auch an uns, dann vermitteln wir den Kontakt. Ein Thema würde ich gern, Thomas, mit dir noch ansprechen. Im letzten Jahr war einer der schönsten Parks in Regensburg, der Dörnbergpark, gelegentlich gesperrt, weil irgendwie Holz nicht ganz so sicher war. Jetzt geht es um die Umsetzung eines Parkpflegewerks für den gesamten Dörnbergpark. Was ist damit gemeint?
Das war eigentlich, wenn man die Vorlage so gelesen hat, relativ unspektakulär, weil man gedacht hat, ja okay, Pflege des Dörnbergparks über das Gartenamt ist ja ganz normale Geschichte. Öffentliche Diskussionen gab es in den letzten 2 Jahren, weil vor allem der Rotbuchenbestand relativ morsch ist und hier Bäume entnommen wurden. Jetzt ist uns aber auch die ganze Geschichte dieses Parks erklärt worden, der Mitte des 19. Jahrhunderts von Karl von Effner eben konzipiert wurde, jetzt in der Dörnbergschen Stiftung die Verwaltung findet. Es gab dann die Forderung der Stadt Regensburg, im letzten Jahrhundert den Park einer öffentlichen Nutzung zuzuführen. Das Ganze gipfelte im Jahr 1956 dann in einem sogenannten Obhutsvertrag, bei dem die Stadt die Kosten für die Sanierung, für die Pflegearbeiten übernimmt. Jetzt ist dieser Park eigentlich so in der Entstehung der letzten Jahrzehnte so nach der Idee von Effner eigentlich ein bisschen zu sehr verwildert. Und die Idee des beauftragten Büros, also mit der zur Sanierung beauftragten Büros, ist eben die Idee von Effner wieder umzusetzen. Das heißt also, einen Park zu schaffen, der dem entspricht, der um die Mitte des 19. Jahrhunderts hier entstanden ist. Das heißt, man muss bestimmte Sichtachsen wiederherstellen, Bäume, Gebüsche herausnehmen aus dem Park, und er wird auch anders angepflanzt. Und das war der Ansatz für uns zu sagen, ja okay, man kann vielleicht über die Sanierung und über die Idee eines deutlich gepflegteren Parks, da kann man mitgehen. Aber was bedeutet es das für die Nutzung des Parks für die Regensburgerinnen und Regensburger? Und da sind wir ein bisschen kritisch, weil es wird daraus hinauslaufen, dass also diese freie Benutzung eines Parks, wie wir es in der Stadt gewohnt sind, ob das der Stadtpark ist, auch der Dürnbergpark, nach der Umsetzung dieser Sanierung wahrscheinlich nicht mehr so frei gestaltet werden kann. Da bleiben wir am Thema dran und werden, nachdem Planungsmittel für die Sanierung erst in 2025 eingestellt werden, das heißt, die Sanierung maximal in einem Zeitraum von 10 Jahren umgesetzt wird, da bleiben wir am Thema dran, dass dieser Park, dieser schöne Park, für uns alle weiterhin nutzbar bleibt.
Okay, vielen Dank. Also auch interessante Informationen. Wie gesagt, Einschränkung der Nutzbarkeit kommt für uns nicht in Frage. Es ist einer der schönsten Parks in Regensburg. Ihr habt euch im Umweltausschuss auch mit dem Thema Märkte beschäftigt und beschlossen, dass es einen Markt, den es schon mal gegeben hat, nochmal gibt.
Ja, also man hat es ja in der Corona-Krise jetzt besonders gesehen, die Tendenz bei Lebensmitteln geht zu Öko und Bio und regional. Es gab im September letzten Jahres den ersten Bio-Regio-Markt in Regensburg auf dem Neupfarrplatz. Der wurde sehr gut angenommen, was die Standbetreiberanzahl betroffen hat und aber auch die Besucher. Ziel ist es, einen Markt in Regensburg zu etablieren, zusätzlich zu den Märkten, die wir auf dem Kornmarkt zum Beispiel haben oder teilweise in den Stadtteilen, der vor allem davon lebt, dass der Anteil an Bio- und regionalen Produkten im besten Fall eine Kombination daraus, das ist nämlich ein bisschen schwierig, weil regional ist nicht immer Bio, also bioregional, Bioprodukte aus der Region in Regensburg vorgestellt werden sollen, beziehungsweise diejenigen Landwirte, die Anbieter, die Gemüseanbauer da ein Podium bekommen, sich zu präsentieren. Das Ganze wird im Juni dieses Jahres zum zweiten Mal stattfinden, nachdem der Neupfarrplatz allerdings belegt ist. Durch eine andere Veranstaltung wird es diesmal stattfinden auf dem Platz vor dem Haus der Bayerischen Geschichte. Dieser Platz ist ja auch als Markt immer noch konzipiert und ich denke, es wird wie auch im letzten Jahr eine gute Veranstaltung werden.
Prima. Also waren noch viele andere Sachen im Umweltausschuss, die auch interessant waren, aber wir müssen uns ja immer auf ein paar Sachen konzentrieren. Apropos Märkte. Uns reicht das alles nicht. Wir werden demnächst einen Antrag in den Stadtrat einbringen. Wir wollen zentral in der Innenstadt, am besten am Neupfarrplatz, einen Markt, der jeden Tag stattfindet. Das ist in anderen Städten gang und gäbe, nur bei uns nicht. Wir haben jetzt mal eine Recherche gemacht aus anderen Städten und werden dazu einen Antrag einbringen. Dann war Jugendhilfeausschuss, der war nur gut im Sinne von lauter vernünftige Beschlüsse, hauptsächlich Kinderbetreuungseinrichtungen, die Gründung von Mini-Kitas, wir haben das Kinderspielplatzprogramm auf den Weg gebracht. Also alles unstrittige Projekte und für die Versorgung von Kindern und jungen Menschen richtig gut. Und dann war der Donnerstag, der hat lang gedauert, für manche von 15 Uhr bis 21 Uhr, für mich von 16 Uhr bis 21 Uhr. Und im Finanzausschuss wurden lauter wichtige Dinge besprochen und für manche war ein Thema das Wichtigste, nämlich das Klohaus an der Ecke Müllerstraße, Liebelstraße. Ernst, wir zwei sind fürs Klohaus zuständig. Was hat es mit dem Klohaus auf sich?
Hallo, Herr Stummer, da ist der Zierer Ernst. Selbstverständlich sind wir für öffentliche Toiletten und wollen das natürlich auch unterstützen. Nur in der Form, wie es uns präsentiert worden ist, finden wir das unmöglich, wenn man bedenkt, welche finanzielle Schieflage derzeit in der Stadt immer wieder vorherrscht, im Verwaltungshaushalt wird immer diskutiert. Und jetzt präsentiert man unser Klo mit Telefon, behindertengerecht, was wir ganz gut finden, mit Klo, ein Luxustelefon, also mir hat es fast den Vogel herausgehört, anders kann man nicht sagen, wenn ich an die Kosten und die Folgekosten dieses Klo denke. 4.000 Euro Folgekosten im Monat, ja, für 4.000 Euro, da stelle ich drei Reinigungskräfte bei der Stadt ein, die einen ganzen Tag arbeiten und die nicht nur für so ein Klo zuständig sind. Also wir finden das unmöglich, sind natürlich für öffentliche Toilette. Ach, das Klo, das kostet, das ist ja überhaupt nicht der Rede wert, das kostet ja nur 300.000 Euro. Jetzt, so, also steht in der Vorlage 300.000 Euro, was dann wirklich kostet, das möchte ich gar nicht wissen, weil da kommt bestimmt noch ein kleines Sümmchen drauf. Aber 300.000 Euro sind Kleinigkeiten für die Stadt in unserer finanziellen Situation. Also das ist was, mit dem wir nicht einverstanden sind und abgelehnt haben.
Ja, also das ist wirklich ein Schildbürgerstreich. Wir bauen dort ein Klohaus, das soll in erster Linie für die Menschen sein, die auf der Janinsel feiern. Denen haben wir aber gerade verboten, dass sie auf der Janinsel feiern. Also
zudem sollen sie auch bezahlen für das, was da
aufs Klo gehen. Ja, genau. Dann sollen sie auch nur bezahlen dafür. Also es ist, wird immer abwegiger. Und es gibt Leute in diesem Land, die bauen sich für 330.000 Euro ein schönes Haus. Die Stadt baut dafür ein Klohaus. Also das kann man wirklich niemandem mehr vermitteln. Wir haben einen Alternativvorschlag gemacht. Wir wollen erstens ein Bekenntnis dafür, dass man auf der Janinsel feiern darf, insbesondere junge Leute, das ist mal das Erste. Und das Zweite, was wir wollen, ist, dass wir mit jemandem aus der freien Wirtschaft das bewirtschaften, also der dort unten mit einem fliegenden Gebäude einen Stand aufbauen kann, Getränke verkaufen kann, der sich zugleich auch um das Müllproblem kümmern muss. Und natürlich muss in der Saison dann jeweils unten auf der Janinsel ein Klowagen aufgestellt werden, der bei Hochwasser jederzeit wieder abzutransportieren ist. Also es geht alles ganz einfach, aber wie der Ernst schon gesagt hat, wir müssen es dick haben, 330.000 für ein Klo und Folgekosten in den nächsten 10 Jahren von 500.000.
Aber um bei dem beim Stadtrat zu bleiben, wir haben natürlich einen Kollegen, der recherchiert hat, was sowas in eBay kostet und der Stadt natürlich auch angeboten hat, sowas über eBay zu ersteigern. Also wirklich ein sehr engagierter Kollege.
Ja, also manchmal sind Debatten wirklich grenzwertig. Aber egal, diejenigen, die dafür waren, haben sich nur über die Frage aufgeregt, kostet es was oder kostet es nichts. Und dass das Ding 330.000 Euro kostet, war völlig wurscht. So, dann war Stadtratssitzung, die hat gestern auch sehr lange gedauert. Am Anfang stand ein freudiges Ereignis. Wir durften einen berufsmäßigen Stadtrat vereidigen. Thomas, jemanden, den wir auch schon lange und gut kennen.
Genau. Vor 4 Wochen haben wir im Plenum den Amtsleiter des Amtes für öffentliche Ordnung, den Dr. Patrick Veit, der stand zur Wahl. Und im zweiten Wahlgang hat er sich durchgesetzt gegen den CSU-Kandidaten, den Herrn Dr. Mitko. Er war unser Kandidat. Wir kennen Dr. Veit persönlich und wissen um und schätzen seine Arbeit im Amt für öffentliche Ordnung. Und seine Präsentation unter allen 4 Kandidaten vor 4 Wochen war auch die beste. Somit wurde er gestern vereidigt, obwohl sich im Vorfeld noch verschiedene... Also der Herr Dr. Mitko nochmal über die Zeitung präsentiert hat und die Wahl eigentlich für nicht unbedingt rechtens erklärt hat. Gestern wurde er vereidigt. Wir sind froh, wieder einen Personalreferenten zu haben, der, glaube ich, mit Elan und mit neuen Ideen dafür steht, dass wir eine modernere und vielleicht auch schnellere Verwaltung kriegen, die vor allem den Service am Bürger ernster nimmt, als man das vielleicht im Moment wahrnimmt.
Prima, also alles Gute, Herr Dr. Veit, von uns. In uns haben Sie immer einen konstruktiven Partner, können Sie sich darauf verlassen. Dann ging es unter anderem um den Integrationsbeirat. Das ist sehr interessant, weil der Integrationsbeirat, das ist ein Gremium, was ich eingeführt habe in dieser Stadt, und da sitzen unter anderem Ausländerinnen und Ausländer.
drin. Da schickt die Brücke in Zukunft 3 Vertreterinnen und Vertreter rein. Also da haben wir sehr gut abgeschnitten bei der Wahl. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass Fachleute berufen werden. Da hat die Stadt vernünftige Vorschläge gemacht, denen haben wir zugestimmt. Und dann gibt es Eingebürgerte. Und bei den Eingebürgerten haben zunächst diejenigen ein Zugriffsrecht, die im Stadtrat sitzen und eingebürgert sind. Und um die ging es gestern. Und da gibt es 3. Eine Frau von den Grünen, deren Namen habe ich jetzt vergessen.
Frau Shahidi.
Frau Shahidi, dann den Herrn Sarik von der CSU und den Herrn GT von den Grünen. Jeder dachte, alle werden gewählt, weil das ist eigentlich normal. Nur der Herr GT wurde nicht gewählt. Und da sieht man das mal an die Adresse der Grünen. Wenn man mit den Schwarzen und mit den Sozis immer lieb Kind macht, dann danken die es einem auf diese Weise, weil die haben den vermutlich nämlich nicht gewählt. Und so ist er rausgeflogen. Und die Grünen sollten sich überlegen, mit wem sie in Zukunft intensiver zusammenarbeiten, vielleicht nach diesem Vorfall, aber das ist deren Thema. Außerdem haben wir für den Umweltbürgermeister einen Verfügungsfonds eingerichtet. Das ist im Prinzip nicht weiter ein Problem, nur bis vor kurzem hat uns die Stadt Regensburg noch erklärt, eine Ausweitung der freiwilligen Leistungen kommt überhaupt nicht in Frage. Jetzt auf einmal können die freiwilligen Leistungen im direkten Zugriff der Bürgermeister erhöht werden, in dem Fall von 0 auf 50.000. Und die Frau Oberbürgermeisterin hat sich gestern schon verplappert und angekündigt, dass das wohl auch bevorsteht bei der Frau Sozial- und Sportbürgermeisterin, so wie wir es schon geahnt hatten, das war uns ja im Prinzip klar. Also wenn es darum geht, dass man selber zugreift, war diese Koalition im letzten Jahr nie zimperlich und bei diesen Punkten ist es wieder so. Der Herr Attinger hat gestern erklärt, es sei deshalb so wichtig, weil das Thema Umwelt sei das Allerwichtigste überhaupt. Ich kann mich noch erinnern, in der Koalition von 2014 bis 2020, da hat der Herr Huber von den Grünen das auch immer gesagt. Und der Herr Attinger hat ihm immer widersprochen. Aber so ist es. Wenn man als Bürgermeister dafür zuständig ist, ist es auf einmal das Wichtigste auf der Welt. Und dann gab es eine Riesendebatte über den Bericht des Antikorruptionsbeauftragten der Stadt Regensburg für das Jahr 2020. Und zwar eine Debatte, die deshalb überflüssig war, weil das Ergebnis eigentlich sehr positiv ist. Ernst?
Das Ergebnis ist äußerst positiv. Das war uns aber auch im Vorfeld bereits klar, dass man die Verwaltung der Stadt Regensburg nicht unter einen Generalverdacht stellen kann, weil es hat sich in diesem Bericht eindeutig gezeigt, die Verwaltung ist keineswegs korrupt. Dazu hat der Herr Fischer wirklich der Beauftragte der Stadt für die Korruptionsbeauftragte, glaube ich, was das wirklich ist. Und es ist natürlich eine Diskussion entbrannt, die man in eine Richtung lenken wollte, die für uns nicht verständlich war, sondern sofort wieder mit dem Joachim in Verbindung bringen wollte. Es ging aber rein darum, ob die Verwaltung korrupt ist oder nicht. Es war zu Zeiten von Joachim, hat sich der Joachim schon vor die Verwaltung gestellt und gesagt, die Verwaltung ist nicht korrupt und jeder Bericht in den letzten Jahren hat das bewahrheitet. Also die Aussage, die der Joachim während seiner Zeit als Oberbürgermeister schon getroffen hat, ist auch heute noch vollkommen so richtig, obwohl immer wieder aus den Reihen der verschiedensten Fraktionen Verdächtigungen ausgesprochen werden, hat sich das nicht bewiesen. Es ist dann noch der Ombudsmann vorgestellt worden, der auch schon, ich glaube, die 3. oder 4. Periode Ombudsmann der Stadt Regensburg ist. Das ist ein Rechtsanwalt, Dr. Baumann, der aber zu nichts befragt wurde und sich nur ganz kurz vorgestellt hat.
Vielen Dank. Also heißt auch für jeden Bürger, wenn irgendein Bürger den Eindruck hat, bei der Stadt Regensburg würde irgendetwas passieren, was mit Korruption zu tun haben könnte, kann er sich sowohl an den Antikorruptionsbeauftragten bei der Stadt als auch an den Ombudsmann, eben diesen Rechtsanwalt, wenden. Und ansonsten ist einmal mehr klargestellt, wir haben eine tolle Verwaltung. So, meine Herren, das war's. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie haben gemerkt, die 2 Stadtratskoryphäen mit mir im Gespräch. Hat Spaß gemacht, war eine spannende Woche. Nächste Woche wird auch wieder spannend. Wir haben nächste Woche Planungsausschuss. Wir haben nächste Woche
den Stadtbahnausschuss und wir haben nächste Woche Kulturausschuss. Da geht es auch nochmal um Corona-Hilfen und anschließend werden wir wieder in einem Beitrag informieren. Machen Sie es gut und noch ein schönes Wochenende.
Servus. Ciao.